Erzählungen. Der Luftfahrt-Podcast von Kurt Hoffmann und Michael Czoklich.
Hallo, liebe Luftfahrtfreunde, wir sind wieder da.
Hallo auch von meiner Seite. Wir hoffen, dass es euch gut geht. Heute melden wir uns aus Berlin von der größten touristischen Messe der Welt, der ITB.
Ja, und bei der ITB gibt es ganz viel zu sehen und zu hören in Sachen Tourismus und Luftfahrt. Diese Veranstaltung ist ja das erste Mal nach der Corona-Pause wieder live abgewickelt worden und sie ist wirklich eine Monsterveranstaltung.
Und wie ihr euch vorstellen könnt, ist natürlich nach so einer langen Durststrecke, wo es keine Meetings gab, so eine ITB wieder von großem Interesse. Es nicht nur für die ganzen touristischen Betreiber oder Reiseveranstalter, auch für viele Fluglinien aus der ganzen Welt.
Die ITB könnt ihr euch vorstellen als eine große Messe in ganz vielen Hallen, wo die ganze Welt vertreten ist. Meistens eine oder zwei Hallen für jeweils eine Weltregion.
Und man sieht natürlich, wer viel Geld hat, und Fluglinien wie Qatar Airways oder Emirates Airlines sind die großen, dominanten Fluglinien. Aber auch dieses Mal wieder ein Comeback der Lufthansa, der Eurowings Gruppe, die sich hier durchaus prominent und stark präsentieren.
Ja, die Lufthansa war tatsächlich sehr groß vertreten, hat auch stündlich Redner aufgeboten, um irgendetwas zu einem bestimmten Thema zu erzählen. Und so ähnlich war es aber auch mit Qatar Airways, Emirates und so weiter.
Wobei man sagen muss, die Lufthansa hat ja viele Jahre geschwänzt, hat die ITB immer gesagt, brauchen wir nicht in der Richtung. Aber anscheinend gab es hier ein Umdenken. Der touristische Passagier ist halt doch auch sehr wichtig, nicht nur der Geschäftsreisende.
Rund um die ITB gibt es noch eine Besonderheit, nämlich es gibt am Abend verschiedene Veranstaltungen von verschiedenen Unternehmen. Und eines dieser Unternehmen, das sich auf diese Art präsentiert hat, war der Flughafen Wien, der am Abend eine Veranstaltung auf Einladung des Flughafen Wien-Chefs Julian Jäger gegeben hat.
Zu diesem gesellschaftlichen, erfolgreichen Abend übrigens kommen wir später noch einmal zurück. Vorher möchten wir, wie immer und glücklicherweise können wir, ein großes Danke an alle unsere Hörerinnen und Hörer wiedergeben für die vielen Downloads, den Zuspruch, das Lob und vielleicht auch so manche Kritik.
Ja, und ein Renner im wahrsten Sinn des Wortes, nämlich wenn Nadine Renner für uns am Wort ist, sind die Erklärungen.
Vor allem auf Social Media, wo wir schon mehrere zigtausend Zugriffe haben für die Rubrik Erklärungen, und wir bemühen uns natürlich weiter mit spannenden Themen in dieser Richtung.
Ja, und die nächste Folge gibt es schon am Ende dieser Sendung zum Thema, was ist ein Purser?
Also jene Person, die sich um das Wohl der Gäste am Flugzeug kümmert und für die gesamte Kabinencrew mit auch verantwortlich ist und dass alles gut über die Bühne geht während eines Fluges.
Jetzt aber zu unserem eigentlichen Thema, nämlich dem Flughafen Wien. Wir haben nämlich die Gelegenheit genutzt, dass der Flughafen Wien sich in Berlin präsentiert hat, und haben mit dem Flughafenvorstand Julian Jäger gesprochen.
Der Flughafen Wien ist ja, wie Sie alle wissen, Teil auch im Hubverbund der Lufthansa-Gruppe. Er ist der kleinste Flughafen aller vier Flughäfen der Lufthansa-Gruppe, also Frankfurt, München, Zürich und eben auch Wien. Aber Wien hat eine sehr attraktive Kostenstruktur, hat sich spezialisiert, vor allem auf den Verkehr nach Südosteuropa. Oh ja, und als Österreicher sind wir auch ein bisschen charmanter.
Genau, und da haben wir mit Julian Jäger gesprochen zu den verschiedensten Themen, vom Klimaschutz bis hin zur Frage, welche Hubs in Europa eigentlich die wichtigsten Konkurrenten sind.
Das Gespräch mit Julian Jäger habe ich ganz vertrauensvoll in Michaels Hände gelegt, weil ich gerade auch terminlich beschäftigt war. Aber hören wir mal zu, was der Chef des größten österreichischen Flughafens zum Erzählen hat.
Herr Jäger, wir sind hier in Berlin und Sie treffen hier auch eine Reihe von Chefs anderer Flughäfen. Bereden Sie, wie denn der kommende Sommer ablaufen wird und was Sie tun, damit das Ganze nicht wieder so ein Chaos-Sommer wird?
Ja, selbstverständlich. Vorweg, ich glaube, es ist ein tolles Zeichen, dass die ITB wieder stattfindet. Das ist auch ein bisschen das Symbol dafür, dass der Tourismus zurück ist, die Luftfahrt zurück ist. Und wir treffen hier sehr viele, auf der einen Seite Airport-Chefs, auf der anderen Seite aber natürlich auch Kollegen von den Airlines, um hier mögliche Routen anzubahnen und ein bisschen zu besprechen, wie aktuell das Geschäft so läuft. Und ich glaube, insgesamt ist das Feedback von allen, es läuft aktuell sehr gut, und auch der Ausblick für den Sommer ist ein sehr positiver.
Buchungsmäßig schaut der Sommer wirklich gut aus, das sagen ja alle, aber wie er im Ablauf werden wird, das ist ja noch offen. Wenn Sie jetzt wir sagen müssten, wird da Hui oder Pfui?
Also ich beschränke mich immer auf das, wo ich selber zuständig bin und einen Einfluss habe. Also ich würde mich festlegen, in Wien wird der Hui. Ich glaube, wir werden das gut hinbringen. Wir haben es letztes Jahr, glaube ich, sehr gut hingebracht. Und die Ambition ist natürlich, dass wir auch heuer besser sind, was die Pünktlichkeit, was die Zuverlässigkeit betrifft, was die Wartezeiten betrifft. Also ich hoffe auch, dass diese kleinen Themen, die es jetzt bei der Auer gibt, sich bis dahin widerlegen und dass wir gemeinsam hier einen, so wie im letzten Jahr, einen starken Sommer hinbekommen. Denn die Ambition ist natürlich, dass wir einer der bestfunktionierenden Hubs in Europa sein wollen. Das waren wir letztes Jahr, das wollen wir auch heuer wieder werden. Und da bin ich auch sicher, dass uns das gelingen wird.
Sie haben ja an die 350 Mitarbeiter schon aufgenommen. Was tun Sie denn noch, damit der Sommer ein guter wird?
Wir sind gerade dabei, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aufzunehmen. Man muss sagen, das läuft besser als noch vor ein paar Monaten. Also man sieht hier, und das macht mich auch optimistisch, dass man die Airline-Branche insgesamt wieder positiver sieht. Das läuft gut. Dementsprechend sind wir optimistisch, dass wir genug Personal für diesen Sommer haben werden. Und ansonsten, was glaube ich ganz wesentlich ist, dass man sich mit allen Stakeholdern und Playern einfach eng abstimmt. Das beginnt bei uns natürlich mit der Austrian Airlines, wo wir eine wirklich exzellente und enge Zusammenarbeit haben, wo wir jetzt mal über Ostern sozusagen ein bisschen einen Testlauf haben, wo man dann auch nochmal schauen wird, was hat Ostern funktioniert, was hat vielleicht noch nicht so gut funktioniert, um uns dann für den Sommer vorzubereiten. Das betrifft natürlich auch alle anderen großen Airlines am Standort, wie die Ryanair, wie die Wizz Air und alle anderen. Das betrifft die Ground Handling Agents, die Polizei, die die Passkontrolle macht. Also im Prinzip sämtliche Organisationen, Unternehmen, Behörden, die hier involviert sind. Ich glaube, da geht es darum, sich mit denen gut abzustimmen, gut vorzubereiten, auch gut einzuschätzen, wie viele Passagiere wird man denn so haben im Sommer. Und ich glaube, wir sind auf einem guten Weg, dass wir das wieder sehr gut hinkriegen.
Sehen Sie in dieser ganzen Kette von Beteiligten, Sie haben es genannt, Check-in, Gepäck, Bodenabfertigung, Fluglinien, Sicherheitskontrolle, Passkontrolle etc. Sehen Sie da im Moment in Wien noch Schwachstellen?
Also ich glaube, man kann immer Dinge besser tun. Ich glaube, es geht auch um Automatisierung. Ich glaube, wir wollen die Quote beim Self-Drop-Off noch steigern. Ich glaube, da können die Low-Cost-Carrier noch ein bisschen mehr machen. Ich glaube, bei der Austrian funktioniert das jetzt schon wirklich exzellent. Also besser kann man immer werden, aber ich würde sagen, im Großen und Ganzen funktioniert es auch jetzt sehr, sehr gut.
Im Vorjahr sind ja vor allem Amsterdam, London Heathrow und Dublin sehr gescholten worden, weil es dort wirklich zum Teil katastrophal gelaufen ist. Haben Sie irgendwelche Anzeichen, dass es heuer dort besser gehen wird?
Ich war privat jetzt gerade am Wochenende in London, das hat super funktioniert, aber das ist jetzt empirisch jetzt nicht so aussagekräftig. Ich bin ja auch im Vorstand der europäischen Flughäfen. Ich glaube, was schon der große Unterschied ist, dass man es heuer natürlich viel besser einschätzen kann, wie viel Verkehr sein wird. Also ich glaube, letztes Jahr sind die Schätzungen dann noch ziemlich auseinandergegangen und ich glaube, wer behauptet, dass er im März schon wusste, wie viel Verkehr es im Sommer geben wird und im Juli und im August, der flunkert da wahrscheinlich ein bisschen. Also ich glaube, heuer kann niemand überrascht werden. Das ist, glaube ich, mal ein Vorteil. Ich glaube, die negativen Erfahrungen des letzten Jahres führen auch dazu, dass, glaube ich, die Airlines ein bisschen konsequenter sind, was die Kapazität betrifft. Wenn du rechtzeitig vielleicht ein paar Flüge in den Spitzen rausnimmst, dann hast du eine saubere Operation. Und ich glaube, das passiert aktuell. Und dementsprechend bin ich überzeugt, dass es besser wird als letztes Jahr im Durchschnitt. Ich glaube, es wird nach wie vor den einen oder anderen Dienstleister geben, die wahrscheinlich Probleme haben, Personal zu finden. Ich glaube, es wird auch die Security da und dort schwierig sein. Ich glaube, wir sind gut vorbereitet, aber insgesamt wird es sicher besser laufen als im Vorjahr, aber vielleicht nicht ganz so reibungsfrei, wie man sich das insgesamt wünschen würde.
Jetzt gibt es ja eine Reihe von Streiks in der Vergangenheit. Es gibt Streikdrohungen für die Zukunft und man kann mit ziemlicher Sicherheit davon ausgehen, dass es im Sommer auch wieder den einen oder anderen Streik gibt. Sind diese Streiks aus Ihrer Sicht eigentlich gerechtfertigt?
Also ich kann jetzt nicht über jeden Streik, der stattgefunden hat oder vielleicht in Zukunft stattfindet, da ein Urteil abgeben. Ich würde auch da gern wieder über Wien reden. Ich glaube, im Großen und Ganzen bekommen wir das in Österreich sehr, sehr gut hin. Und ich glaube, die gute alte Sozialpartnerschaft funktioniert hier in der Regel. Und ich hoffe einfach, dass wir letztendlich hier diese große Chance, die wir als Standort aber auch haben, nicht durch Streiks und Auseinandersetzungen hier zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern verspielen. Ich glaube, die Aue steht wirtschaftlich viel, viel besser da als vor der Pandemie. Also ich glaube, das ist eine unglaubliche Leistung des gesamten Unternehmens, auch der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das erklärt natürlich auf der einen Seite, warum jetzt hier Begehrlichkeiten kommen. Insgesamt würde ich einfach nur appellieren, dass man hier vernünftige Abschlüsse macht, dass es einen sozialen Frieden gibt und dass wir uns darauf konzentrieren, dass alle Teilnehmer in der Kette sozusagen ein gutes Geschäft dieses Jahr machen. Und ich glaube, das ist die beste Voraussetzung, um hier die Arbeitsplätze zu sichern und in Zukunft wachsen zu können und vielleicht auch wieder noch mehr Arbeitsplätze zu schaffen.
Wenn ich jetzt das resümierend zusammenfasse, Sie sind trotzdem optimistisch, dass in Wien alles eigentlich mehr oder weniger problemlos läuft.
Ja, im Großen und Ganzen gehe ich davon aus, dass wir wieder zu den pünktlichsten in Europa gehören werden, dass wir sehr kurze Wartezeiten im Verhältnis haben werden und dass auch der intensive Sommerbetrieb sehr, sehr gut in Wien funktionieren wird.
Jetzt ist der Flughafen ja immer bemüht, den Passagieren den Aufenthalt am Flughafen, wie sag's einmal so salopp, so angenehm wie möglich zu machen. Trotzdem besteht der Aufenthalt am Flughafen für Passagiere in vielen Fällen nur aus Anstellen beim Check-in, bei der Sicherheitskontrolle, bei der Passkontrolle am Gate. Also man steht relativ viel herum als Passagier. Gibt es eine Vision für Sie der Zukunft, wie ein Flughafen das verbessern kann und vereinfachen kann?
Also ich glaube, das eine ist, dass es sicherlich man viele Prozesse noch einfacher gestalten kann und vielleicht auch mehr auf Self-Service umsteigen. Also ich glaube, das ist insbesondere beim Check-in, Gepäckaufgabe ein Thema. Ich glaube, wo wir einfach besser werden können als Flughafen Wien ist, wie angenehm wir das Ambiente gestalten am Flughafen. Ich glaube, unsere Prozesse funktionieren alle sehr, sehr gut, aber wir haben jetzt nicht das großzügigste Terminalgebäude. Die Warteflächen sind vielleicht da und dort ein bisschen eng geraten. Und ich glaube, das sind Dinge, die wir in der Zukunft verbessern wollen.
Woran ich ein bisschen gedacht habe bei der Frage vorhin war, jetzt kommt die künstliche Intelligenz. Die IT zieht immer mehr in diese ganzen Prozesse ein, als sie bisher schon war. Glauben Sie, dass es einmal dazu kommen wird, dass man quasi als Passagier den Flughafen betritt und zum Beispiel durch Gesichtserkennung oder wodurch immer, ist dann eigentlich fast schon alles gelaufen? Man kann reingehen, man wird gar nicht mehr behelligt und kann fast direkt ins Flugzeug gehen? Oder ist das zu visionär?
Das ist überhaupt nicht zu visionär. Ich glaube, da muss man zwei Aspekte unterscheiden. Der eine ist, was ist technisch möglich und was ist rechtlich möglich? Ich denke, technisch ist sehr viel von dem, was Sie gerade beschrieben haben, schon möglich. Ich glaube, die rechtlichen Rahmenbedingungen sind hier deutlich schwieriger. Wir können nicht einfach jeden Passagier verpflichten, also wenn er reinkommt, sozusagen seine biometrischen Daten hinterlegt und ab dann funktioniert alles automatisch. Wir haben zum Beispiel bei der Security nicht die Möglichkeit, wie in den USA, dass man sich sozusagen checken lassen kann und dann eine erleichterte Security-Kontrolle hat. Es muss jeder durch die doch sehr strenge Security-Kontrolle in der Europäischen Union gehen. Die rechtlichen Rahmenbedingungen hinken da doch um einiges hinter den technischen Möglichkeiten. Und ich glaube, Sinn macht sowas, was Sie beschrieben haben, nur wenn wir das für 100% unserer Passagiere anwenden können. Wichtig wäre, dass hier auch die rechtlichen Rahmenbedingungen für diese technische Innovation geschaffen wird.
Zum Beispiel bei der Sicherheitskontrolle funktioniert es ja auf bestimmten Flughäfen schon. Da gibt es ja dann diese Geräte, wo man nicht mehr alles aus seiner Tasche auspacken muss, sondern man geht durch und entweder ist es in Ordnung oder eben nicht.
Die CT-Scanner sind ja sicherlich eine gute Innovation und das ist auch ein Thema, das uns in Richtung Süderweiterung dann sehr beschäftigen wird.
Das heißt, Sie denken darüber nach, die sowieso zu installieren?
Ja, jedenfalls. Das ist ein Projekt, das wir uns in den nächsten Jahren anschauen werden und ich glaube, die Süderweiterung wäre dann hier auch der richtige Rahmen, um das zu implementieren.
Um wieder auf Vor-Corona-Niveau zu kommen, brauchen Sie auch China, das ja im Moment noch sehr verhalten offen ist und sehr verhalten eigentlich von den Passagierzahlen her ist. Was ist Ihr Ziel, wenn es um Destinationen geht, wenn es um neue Passagiere geht, die man erschließen kann für Wien?
Also ich glaube, Asien ist natürlich der Bereich, wo es noch am meisten aufzuholen gibt. Wir freuen uns jetzt sehr, dass die Air India zurückgekommen ist, aber wir werden bei China natürlich dranbleiben. Da hoffe ich, dass für nächstes Jahr dann vielleicht die eine oder andere Airline auch wieder zurückkommt. Japan wäre sehr wichtig für uns. Also ich glaube, in Südostasien gibt es einiges an Wachstumspotenzial und insgesamt funktioniert die Langstrecke einfach überall wirklich exzellent. Dementsprechend glauben wir auch, dass es Richtung Nordamerika durchaus Potenzial für weiteres Wachstum gibt. Das ist definitiv ein Ziel von mir. Und was aktuell wirklich extrem gut läuft, ist einfach Middle East. Da sind wir schon weit über dem Vorkrisenniveau. Das ist ein Markt, der wirklich, wirklich gut funktioniert. Da bin ich auch überzeugt, dass jetzt gerade mit der Öffnung von Saudi-Arabien sicherlich noch deutlich mehr Wachstum kommen wird. Wenn man sich anhört, welche Ziele hier Saudi-Arabien selbst formuliert, wie viele Passagiere die in Zukunft haben wollen, da wird es noch einen deutlich intensiveren Flugverkehr geben.
Die Lufthansa will ja jetzt ITA kaufen und will Rom als Hub ausbauen. Sehen Sie da für Wien einen Konkurrenten heranwachsen, den es bisher so nicht gegeben hat?
Ich denke, letztendlich geht es darum, dass die AUA eigene Stärke beweist. Das ist jetzt hart, sozusagen mit den Hubs in Frankfurt, Zürich, München, Brüssel zu konkurrieren. Und wenn jetzt einer dazukommt, wird es sicher nicht leichter. Aber bei der Austrian hat man in den letzten Jahren sehr, sehr viel richtig gemacht. Ich glaube, man steht wirklich jetzt viel besser da als vor der Pandemie. Und dementsprechend ist man, glaube ich, auch für diesen Konkurrenzkampf, der vielleicht innerhalb der Gruppe sogar ein bisschen härter ist als mit anderen Airlines, ich glaube, ist man gut gerüstet. Wir haben ja auch eine Innovationspartnerschaft mit der Austrian. Wir haben, glaube ich, sehr, sehr gute Konditionen für die Austrian. Wir wollen gemeinsam ja hier den Hub in Wien weiter ausbauen und wir wollen weiter beweisen, dass wir gemeinsam hier wirklich einen effizienten, aber auch wirtschaftlich funktionierenden Hub betreiben können.
Aber als Flughafen sehen Sie Rom nicht als Konkurrenz an?
Ich glaube, das ist eine ganz andere Catchment-Area. Das ist auch das Schöne in unserer Branche. Wir haben ja mit vielen Flughäfen eine wirklich gute Kooperation. Auch mit Rom wollen wir uns vermehrt austauschen in Richtung Innovation. Der Kollege aus Rom ist ja auch im Vorstand der europäischen Flughäfen. Also ich glaube, das ist der große Vorteil, dass es natürlich Konkurrenz zwischen Flughäfen gibt, die aber bei weitem nicht so intensiv ist wie in vielen anderen Branchen. Und dass wir dementsprechend mehr auf Kooperation als auf Konkurrenz setzen.
Der Flughafen Wien tut ja sehr viel, was das Klima anlangt und die Reduktion von CO2. Sie sind seit heuer CO2-neutral. Was muss denn noch passieren und wie lange wird es dauern, bis der Flughafen Wien tatsächlich kein CO2 mehr aktiv ausstößt?
Ich würde schätzen, dass es ungefähr 10 Jahre dauern wird. Also wir sind ja sehr stolz, dass wir aktuell noch die größte Photovoltaikanlage in Österreich haben. Wir bauen hier auch noch aus und ich schätze, dass wir im Jahresschnitt dann so auf knapp 40% des Stroms, den wir verbrauchen, auch tatsächlich selbst produzieren. Was zurzeit noch überbleibt, ist der Diesel, der verbrannt wird in Spezialgeräten am Vorfeld. Und ich glaube, da wird es noch an die 10 Jahre dauern, bis hier wirklich konkurrenzfähige Produkte auf den Markt kommen, die dann entweder elektrisch oder vielleicht mit Wasserstoff betrieben werden können. Schlepper, Catering-Fahrzeuge und so weiter. Ich würde sagen, bis 2033 sollte man dann tatsächlich net zero sein.
Trotzdem sind Flughäfen gerade bei Umweltschützern jetzt nicht gerade ein beliebtes Objekt. Jetzt hat die Regierung in Holland zum Beispiel den Flughafen Schiphol begrenzt, was die Zahl der Flüge anlangt, um CO2 zu reduzieren. Ist das aus Ihrer Sicht ein gefährliches Zeichen für Flughäfen für die Zukunft?
Ich glaube, als Präzedenzfall ist das natürlich nicht positiv. Wobei man dazu sagen muss, Schiphol ist jetzt 2,5-mal größer als wir. Man redet da von ganz anderen Dimensionen. Aber ich denke, man darf nicht vergessen, welche wirtschaftliche Bedeutung die Luftfahrt insgesamt, aber auch die Flughäfen haben in Bezug auf Fracht. Und das hat man auch in der Pandemie gesehen, dass sozusagen ein funktionierendes Airport-System einfach ganz notwendig ist, um hier die Güter herzubringen. Ich glaube, wir sind ein Land, das sehr stark auch vom Tourismus abhängig ist. Für den Kongresstourismus ist der Luftverkehr extrem wichtig. Also ich glaube, man muss sich bewusst sein, dass wirtschaftlich die Luftfahrt bei Weitem bedeutender ist, als wenn man nur sozusagen die Beschäftigten ansieht, die jetzt am Flughafen oder bei den Airlines beschäftigt sind. Und ich glaube, was uns auszeichnet in Wien, und da kommen auch viele Menschen nach Wien, um sich das anzusehen, wie hier der Dialog mit den Menschen, die rund um den Flughafen leben, funktioniert. Das Wichtigste ist, dass man gemeinsam versucht, einfach zu optimieren, wie der Flugverkehr möglichst schonend stattfinden kann, ohne ihn aber dramatisch hier einzuschränken. Und ich denke, da sind uns in der Vergangenheit immer sehr, sehr gute Kompromisse gelungen.
Das heißt, Sie fürchten für Wien nicht, dass die Last Generation sich festklebt auf der Landebahn oder die Frau Minister möglicherweise ähnlich wie Holland eine Reduktion verordnet?
Also Zweiteres glaube ich nicht, nein. Ich glaube auch der Frau Ministerin ist bewusst, wie wichtig der Flughafen Wien hier für die österreichische Wirtschaft ist. Ersteres kann man nie ausschließen, aber wir sind jedenfalls hier gut vorbereitet und gut gerüstet und auch mit den Behörden entsprechend im Austausch, um das zu verhindern natürlich.
Glauben Sie, dass es sinnvoll wäre, die dritte Piste so rasch wie möglich zu bauen, bevor es aus prinzipiellen Gründen nicht mehr geht, obwohl es rechtlich erlaubt ist?
Ich sage hier seit 11 Jahren immer dasselbe. Die dritte Piste wird gebaut, wenn sie genehmigt ist. Sie wird gebaut, wenn es die Nachfrage gibt und wenn sie sich wirtschaftlich rechnet. Der erste Punkt ist erledigt, sie ist genehmigt, unwiderruflich. Ob es die Nachfrage langfristig gibt und ob sie sich wirtschaftlich rechnet, das werden wir in den nächsten 2-3 Jahren beurteilen müssen. Wir leben in Zeiten, wo es multiple Krisen gibt. Also das ist eine Entscheidung, die man nicht leichtfertig treffen kann. Und ich glaube, es gibt heute niemanden, der sagen kann, das geht so oder so aus. Aber unbestreitbar ist, es ist strategisch ein großes Asset, hier die Möglichkeit zu haben, zu wachsen. Es gibt wenig Flughäfen in Europa, die hier eine zusätzliche Piste bauen können.
Aber Sie sind überzeugt, wenn Sie die Piste bauen wollen, dann können Sie sie auch bauen?
Das hat der Verfassungsgerichtshof so entschieden, ja.
Wenn Sie jetzt von der IT bis zur Umwelt alles ein bisschen im Kopf zusammenfassen, wo steht der Flughafen Wien 2040?
Einer meiner Lieblingssprüche in diese Richtung ist, dass ich mal gehört habe, so ein Zitat, dass Menschen die technische Innovation kurzfristig überschätzen und langfristig unterschätzen. Und ich glaube, das trifft hier auch zu. Ich glaube, in 5 bis 10 Jahren wird sich vielleicht überhaupt nicht so viel verändert haben. Ich glaube, in 15 bis 25 Jahren, da gelingt es dann tatsächlich, diese Visionen wahrzumachen, dass man vielleicht nichts mehr ausdruckt, nichts mehr aufs Handy runterlädt, nicht mehr online eincheckt, sondern dass diese Dinge mehr oder weniger automatisch gehen, weil wir bei unseren Airlines einfach als Person hinterlegt sind und unser Gesicht oder unser Daumen oder unsere Iris einfach reichen, um uns zu identifizieren und dass dementsprechend all diese Prozesse wenig bis kein Personal mehr brauchen und wir das einfach selbstständig machen und dann gemütlich in den Flieger spazieren.
Also wenn alles so technisiert wird, dass man eigentlich diese vielen Stationen gar nicht mehr braucht, könnte der Flughafen Wien quasi zu einer Art Vergnügungspark vor dem Abflug werden?
Ich fürchte, dass man sowas wie eine Sicherheitskontrolle und eine Gepäckaufgabe weiterhin brauchen wird, aber ich hoffe, dass die Prozesse dann schneller gehen, als sie heute gehen. Und dementsprechend hoffentlich die Leute noch ein bisschen mehr Zeit haben, das Leben zu genießen und vielleicht auch ein bisschen Geld auszugeben.
Das war jetzt Flughafenvorstand Julian Jäger. Und Kurt, er hat da einige Themen aufgeworfen, über die wir vielleicht noch einmal kurz reflektieren sollten.
Ja, und vor allem, ich denke, zum kommenden Sommer. Ne? Der Sommer war doch ziemlich chaotisch auf vielen Flughäfen. Ich glaube, wir dürfen uns auf Verbesserung erhoffen auf vielen Flughäfen in Europa. Aber wir sollten auch realistisch bleiben, dass es viele externe Faktoren geben kann. Das kann Wetter sein oder Verspätungen von anderen Flughäfen, andere Hubs wieder beeinflussen. Wir sollten realistisch bleiben. Und es gibt auch viele andere Herausforderungen, die diesen Sommer die Airlines und Airports beschäftigen werden. Und das ist zum Beispiel die Luftraumüberwachung, der Mangel an Fluglotsen.
Ja, nicht nur der Mangel an Fluglotsen, sondern auch die Streiklust der Fluglotsen, die ja immer wieder ganz Europa lahmlegt.
Ja, ein Hotspot wird sein mit großer sozialer Unzufriedenheit Frankreich. Das betrifft uns Österreicher nicht nur, wenn man nach Frankreich fliegen möchte, wenn dort ein Streik ist. Das hat auch das Thema Überflug zu tun, also dass auch der obere Luftraum, wenn man nur über Frankreich fliegt, auch gesperrt ist bei einem Streik. Und das betrifft zum Beispiel viele Flüge von Österreich in den spanischen, portugiesischen Raum oder zum Teil dann, wenn man weiterschaut, über den Nordatlantik. Aber vor allem die Hotspots wie Spanien in der Richtung werden dadurch beeinflusst.
Das nutzt uns in diesem Sommer wenig, aber es gibt ja Überlegungen, das mit einer wirklichen Neuregelung des Luftraums zu beenden, sodass diese Sperren dann nicht mehr den gesamten Luftverkehr lahmlegen. Das würde dann vielleicht auch die Streikbereitschaft etwas reduzieren.
Dein Wort in Gottes Ohr, hoffen wir, dass irgendwie das weiter Früchte trägt.
Die Hoffnung darf man nie aufgeben, wie genau. Du weißt. Ja, Julian Jäger hat übrigens auch noch davon gesprochen, dass für den Fall, dass die Lufthansa ITA kauft und Rom zu einem weiteren Drehkreuz des Lufthansa-Konzerns ausgebaut wird, dass ihn das eigentlich überhaupt nicht tangiert als Flughafen Wien.
Ja, diese Aussage kann ich durchaus nachvollziehen, weil erstens muss einmal der Deal über die Bühne gehen. Zweitens war ein Drehkreuz Rom nie eine große Gefahr, zum Beispiel für eine Auer in Wien. Und wir davon ja ausgehen können, dass es bald auch eine Verkündigung gibt zu neuen Langstreckenflugzeugen, hat Wien natürlich seine Rolle im Lufthansa-Verbund, auch wenn eines Tages hier vielleicht die ITA mit integriert ist. Bis dorthin werden noch viele Tauben nach Rom fliegen.
Das stimmt, weil du gesagt hast, wir warten auf die Verkündung der neuen Langstreckenflugzeuge. Wir können davon ausgehen, dass das fix ist. Die Frage ist nur, wann Boeing die 787 tatsächlich auch liefern kann.
Ja, während du in Wien warst, kürzlich bei der Austrian Airlines Bilanzpressekonferenz und hier nicht wirklich klare Aussagen in der Richtung getätigt wurden, wählte ich bei einer anderen Veranstaltung mit anderen Lufthansa-Vorständen, die mir bestätigt haben, dass die Sache fix ist, aber die AWA konnte es noch nicht kommunizieren.
Wird schon noch kommen, können wir sagen, wie alles so im Leben.
Wir haben ja schon eine Boeing 787 in AWA Farben in unserem Bereich.
Das stimmt. Jedenfalls, um das Interview mit Julian Jäger noch einmal anzusprechen, der Sommer in Wien dürfte wahrscheinlich tatsächlich besser laufen als vielleicht auf anderen Flughäfen in Europa. Dass Julian Jäger sich zu Amsterdam, Dublin und Heathrow nicht genauso äußern wollte, ist irgendwie verständlich.
Ja, wahrscheinlich unter Kollegen und einer fairen Kollegenschaft geschuldigt. Aber natürlich, Wien war auch letztes Jahr besser eigentlich in der Performance als viele andere Flughäfen in Europa. Mit die von dir angesprochenen Flughäfen waren die Hotspots. Die werden wir auch heuer wieder sehr kritisch beobachten. Und ich glaube, für Wien war auch immer wieder gut das Thema Kurzarbeit, dass du die Mannschaft dann da hattest, beim Betrieb wieder hochzufahren. Also es hat vieles für Wien gesprochen letzten Sommer. Und ich denke und hoffe mir auch, dass es heuer wieder so gut läuft.
Gehen wir einfach jetzt einmal davon aus. Und Kurt, lass uns doch damit zu unserer Serie Erklärungen kommen.
Heute geht es um die Frage, was ist ein Purser?
Ja, und Robert Hoffmann von Austrian Airlines wird uns das jetzt ganz genau erklären.
Grüß euch und Servus. Da muss man dazu etwas ausholen. Das ist historisch bedingt. Der Name Purser war früher auf den Schiffen der Zahlmeister. Und der war verantwortlich für die Finanzen am Schiff, aber dass sonst auch alles klappt. Und in etwas abgeänderter Art und Weise ist das eigentlich auch bei uns heute noch so auf den Flugzeugen. Der Purser ist der Verantwortliche der Cabin Crew, ist das Bindeglied zwischen Cabin Crew und den Piloten und er ist auch dafür verantwortlich, dass der Service gut funktioniert, dass die Passagiere bestens betreut sind und natürlich auch in Sicherheitsfragen muss er sicherstellen, dass die Crew immer up to date ist und weiß, was zu tun ist, sollte es einmal zu einem Notfall kommen.
Das war Erklärungen. Und wie immer zu sehen auf Social Media, denn von jeder Erklärung gibt es ein Video, das wir auf den Social Media posten und wir freuen uns vom ganzen Herzen über Likes, Downloads und Weitersagen natürlich.
Ja, wir freuen uns darüber sehr, weil das ist dann doch wieder die Motivation, euch das nächste Thema zu präsentieren. Und das wird in Kürze folgen. Wir wissen auch schon, was es wird, aber noch verraten wir es euch nicht.
Ja, wir wollen die Spannung natürlich aufrechterhalten, aber es wird wieder ein sehr interessantes Thema sein.
Ja, damit sind wir am Ende dieser Erzählungen, Kurt.
Es hat mich sehr gefreut, wie immer mit dir zu produzieren. Ich sage danke an euch allen in der Welt verstreut fürs Zuhören und für eure Aufmerksamkeit und verbleibe, wie immer, mit Happy Landings und lieben Grüßen.
Alles Gute von mir. Bis bald, bis zum nächsten Mal.
Das war Erzählungen. Wenn es euch gefallen hat, dann bewertet uns bitte mit 5 Sternen. So wird Erzählungen leichter gefunden. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen, Themenvorschläge oder auch Kritik, dann freuen wir uns über ein Mail an erzählungen@gmail.com.